Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider, die Themen des Tages, heiß diskutiert.
Herzlich willkommen beim Insider. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Ich freue mich, Isabel Daniel, unsere Politikchefredakteurin, im Studio begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank für dein Kommen.
Hallo.
Isabel, ich weiß, du bist ein Politikfan, aber wie sieht es bei dir mit Fußball aus? Schaust du, ist das ein Thema, wo du sagst, an der WM kommt keiner vorbei?
Ich komme relativ gut daran vorbei, wenn Frankreich nicht spielt. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich kenne mich nicht gut aus im Fußball und ich habe die Tradition, ich weiß ganz viele, die sich in Politik kaum auskennen, reden ganz viel über Politik. Ich mache nicht das Gleiche mit Fußball. Aber ich weiß, dass die französische Nationalmannschaft sehr, sehr stark ist und der Favorit ist. Diese Spiele werde ich mir anschauen. Da, wo Österreich spielt, werde ich mir anschauen. Den Rest schaue ich mir sicher nicht an.
Aber dennoch führt mich diese Frage wieder in die Politik, sonst hätte ich sie natürlich auch nicht bei dir gestellt. Eine WM, ein Großevent von dieser Größe, ist natürlich auch immer ein bisschen politisch. Zumindest wenn man auf die VIP-Tribüne blickt. Und genau dort hat man dann auch das eine oder andere prominente österreichische Gesicht gesehen. Andreas Babler war vor Ort eigentlich nicht verwunderlich. Er ist ja immerhin der Sportminister. Das erklärt sich schon, dass er da ist. Doch jetzt gibt es eine parlamentarische Anfrage für diesen Besuch und die Kosten dahinter. Wie kommt das? Wer stellt sie und welche Aussichten auf Troubles gibt es da?
Also grundsätzlich, wer sie stellt, weißt du. Grundsätzlich waren alle Sportminister bei solchen, egal ob das ein roter Sportminister, ein schwarzer oder blaue Sportministerin war, die waren immer auf solchen WMs, muss man dazu sagen. Das ist jetzt wenig erstaunlich. Die FPÖ stellt jetzt natürlich eine Anfrage wegen der Kosten. Das macht sie jedes Mal, das muss man dazu sagen. Das finde ich persönlich ein bisschen kleinlich, aber natürlich der Andreas Babler hat es schon wieder geschafft, in ein Fettnäpfchen zu treten, weil, noch einmal, dass er dort ist, richtig und legitim. Ja, dass er auch Mitarbeiter hat, nona. Aber warum du vier Leute hast, die dich beim Jubeln aufnehmen, das ist natürlich nicht mehr nachvollziehbar. Und wenn sie natürlich dauernd selber Medien spielen wollen, die Politik, dann ist das mitunter mehr als hinterfragenswert.
Jetzt argumentiert hier die SPÖ, dass das ohnehin nur Economy-Tickets gewesen seien, mit denen man geflogen ist, aber so mir nichts, dir nichts, kann man das dann auch nicht abtun, dass es nur Economy ist, weil auch das kostet ein bisschen, was die Verpflegung vor Ort kostet. Und auch die Tickets kosten ja einiges.
Ja, wobei das ist tatsächlich ein Unterschied zu früheren Zeiten, weil ich kann mich sehr wohl erinnern, das ist jetzt schon länger her, aber da sind quasi, und es war egal, ob das waren auch FPÖ-Ministerinnen, die sind schon Business Class mit sämtlichen Mitarbeitern geflogen. Also dieses Phänomen, dass man jetzt auf Economy setzt, ist ja erst in den letzten paar Jahren entstanden. Kurz fast, der Kurz hat es begonnen, ist dann übrigens nach gewisser Zeit selber wieder auf Business rüber gewechselt. Aber die Mitarbeiter mussten dann in der Economy sitzen. Also ja, das ist natürlich weit günstiger als Business Class Tickets, aber trotzdem, das sind extrem aufgeblähte Apparate. Ich habe das auch gesehen bei einer Reise des Bundeskanzlers nach New York. Ich habe noch nie so viele Kabinettsmitarbeiter in New York mit dabei gesehen wie damals und ich war schon bei vielen dabei. Also das ist irgendwie in dieser schwarz-rot-pinken Regierung, offenbar haben das vor allem ÖVP und SPÖ-Intus, dass sie doch mit sehr aufgeblähten Apparaten unterwegs sind. Ist das in Sparzeiten das richtige Signal? Definitiv nein.
Andreas Babler ist Sportminister, das haben wir schon erwähnt. Von dem her kann man nachvollziehen, warum er gerade jetzt bei der WM ist. Aber dennoch fragt man sich, ob das imagemäßig jetzt bei den Menschen gut ankommt, bei den aktuellen Beliebtheitswerten. Hier in Österreich gibt es ein Doppelbudget, welches die Menschen aufs Geldbörse schlägt und auch auf die Laune, muss man dazu sagen. Andreas Babler auf der anderen Seite beim Feiern. Ist das momentan die richtige Haltung? Würdest du da von ihm vielleicht was anderes erwarten, wenn er ernsthaft wieder nach oben kommen wollen würde mit den Beliebtheitswerten?
Also ich glaube nicht, dass das ein Gamechanger ist, weder in die eine noch in die andere Richtung. Also grundsätzlich ist der Ruf von Andreas Babler so schlecht. Und ich habe gestern die quasi Umfragewerte gesehen, die wir ja dann heute bringen werden am Abend. Also da muss ich dir ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass da irgendwas noch zum Schlimmeren gedreht werden könnte. Aber, und das sage ich jetzt der Fairness halber auch dazu, wenn Österreich gewinnen würde oder sich zumindest qualifiziert ins Achtelfinale, Viertelfinale, ich weiß nicht was, und er ist nicht dabei, würden ganz viele sagen, ist ein Wahnsinn. Wofür haben wir überhaupt einen Sportminister? Jetzt ist er nicht einmal dort, um die österreichische Nationalmannschaft zu befeuern. Ich glaube, wie du es drehst und wendest in so einer Situation, kannst du es als Politiker niemandem recht machen. Entscheidend ist, glaube ich, nur, und das galt immer schon, du sollst nicht versuchen, den Sport für dich zu vereinnahmen. Das haben Politiker aller Couleur in sämtlichen Ländern immer wieder versucht und das ist nie gut gegangen. Also das soll er schön bleiben lassen.
Den Sport für sich zu vereinnahmen, das ist auch ein bisschen Thema, was mich auf das Nächste überleiten lässt, nämlich auf die Medien. Der ORF hat dieses Spiel gegen Jordanien übertragen. Viele Menschen sind da tatsächlich etwas früher aufgestanden und haben sich gedacht, ich schaue mir das im Stream an. Und prompt hat dieser Stream dann nicht funktioniert. Das ist eigentlich ein bisschen skandalös, dass der ORF so ein großes Event nicht übertragen kann, als öffentlich-rechtliches Fernsehen, wenn man da zum ARD, zur ZDF blickt. Überall funktioniert das hier bei uns nicht. Die Aufregung darüber ist sehr, sehr groß. Ist das das nächste, sagen wir mal, Fail, was der ORF hier hat in einer Krise, in der er ohnehin schon steckt?
Gut, darüber haben wir ja gestern schon groß berichtet, hat sich ja der Peter Westenthaler, der von der FPÖ entsandte ORF-Stiftungsrat, schon genügend aufgeregt. Das ist natürlich für den ORF, freundlich ausgedrückt, eine Riesenpanne und vor allem der nächste Vertrauensverlust. Weil jetzt glaube ich nicht, dass der klassische ORF sehr per Stream geschaut hat, aber ich glaube, dass zum Beispiel viele Junge per Stream geschaut haben, weil die generell nicht mehr klassisch den Fernseher einschalten, sondern das über ganz andere Kanäle verfolgen. Und die wollten das sicher im ORF anschauen, es hat nicht funktioniert, naja, und damit sind sie dann weg. Und das ist natürlich sehr kurzsichtig und die Pikanterie ist ja, dass der ORF ausgesendet hat, das war die Technik DAPA und da gab es jetzt schon die Ätzereien, hihi, wie lustig, weil der bisherige APA-Chef Clemens Pick ist ja der designierte neue ORF-Chef. Und formal hat es ja geheißen, einer der Gründe, weshalb man ihn will, ist, weil er die APA so auf digital umgestellt hat.
Aber ist es jetzt fair, der APA hier ein bisschen den schwarzen Peter rüberzuschieben, weil der ORF hat ja eine eigene Technikabteilung, einen eigenen Technikdirektor, der auch für die nächste Legislaturperiode, nennen wir es mal so, gesetzt ist oder gesetzt werden soll, wenn man so den Gerüchten Glauben schenken darf?
Also warten wir mal ab, wer gesetzt ist, aber grundsätzlich, das war die Erklärung des ORF, ich bin kein Techniker. Also ich kann jetzt nicht überprüfen, ob das stimmt oder nicht stimmt, aber die offizielle Erklärung des ORF war, es sei die Technik der APA gewesen, die nicht funktioniert habe.
Wenn wir überhaupt auf den Königlberg blicken, beim ORF ist noch lange nicht Ruhe eingekommen. Es wird eben immer wieder darüber diskutiert, welches Personalpaket Clemens Pick jetzt tatsächlich mitbringt. Gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten, irgendwelche neuen Gegebenheiten?
Nein, deswegen habe ich gesagt, warten wir mal ab, weil es gibt die Spekulation, dass alle Namen, die genannt wurden, vielleicht schon zu sehr verbrannt sind und dass er schauen muss, dass er neue Kandidaten findet für das einerseits Viererdirektorium, dann andererseits die Landesdirektoren, aber die sind jetzt weniger brisant im Groben und Ganzen. Da ist immer die alte Frage, warum braucht ein kleines Land wie Österreich tatsächlich neuen Landesdirektoren, aber das ist irgendwie sowas wie eine heilige Kuh, die sich niemand traut anzugreifen, obwohl man dort ziemlich gut sparen könnte, weil es ist natürlich absurd, muss man ganz klipp und klar sagen. Aber das Viererdirektorium, es ist ausgeschrieben, man weiß, dass er eine teilweise andere Aufteilung in dem Ganzen hat. Die Namen, die genannt wurden, du hast jetzt vorhin auf den Kräuter angespielt, den Technikdirektor, das wäre halt diese Sache, dass vorab galten die Frau Berger und der Herr Kräuter auf dem ÖVP-Ticket als fix und bei der SPÖ Roščić, also nicht der Operndirektor, sondern seine Schwester und ein ORFler aus dem Burgenland, der Herr Herlitsch.
Ich glaub, ich Werner Herlitsch.
Herlitsch, ich sage seinen Namen immer falsch, das werden mir die Burgenländer nicht verzeihen und glauben, das ist eine Bosheit, das ist keine Bosheit, ich kenne ihn nicht, aber grundsätzlich sind das die vier Namen, die vorab genannt wurden. Und die meisten, die ich kenne, sind der Meinung, dass der Clemens Bick sehr, sehr schlecht beraten wäre, wenn er genau die vier Namen, mit denen vor allem auch die FPÖ jetzt dauernd schon nach außen gegangen ist, nämlich noch vor der Wahl, dass die paktiert gewesen seien, die zu nehmen, dann macht das eine Klage noch wahrscheinlicher und vielleicht sogar erfolgreicher.
Aber auch das zeichnet natürlich ein Bild, wie verheerend die Situation aktuell ist, weil alle vier genannten Personen haben natürlich einen sehr großen Kompetenzradius, verfügen über breite Erfahrung, ob das jetzt der Werner Herritsch aus dem Burgenland ist, wo er aktuell Landesdirektor von Burgenland ist. Er hat viel auch Außenerfahrung gesammelt, gerade eben in Ländern wie zum Beispiel im ehemaligen Jugoslawien, wo er auch als Korrespondent unterwegs war, oder auch Harald Kreuter, der jetzt die letzten vier Jahre doch einiges für den ORF geleistet hat, auch in puncto KI-Implementierung und Co. Also da ist schon viel Erfahrung mit dabei und selbst diese Erfahrung wird dann oft gar nicht mehr ernst genommen. Glaubst du, dass der ORF momentan kaum noch aus der Krise rauskommt, weil es immer alles dann auf der anderen Seite dahin gedrängt wird, dass es nur mehr ein politisches Spiel ist?
Also grundsätzlich die Kompetenz dieser Leute, ich glaube, es gibt andere, die vielleicht auch ähnlich viel Kompetenz haben, die vielleicht kein Parteibuch haben, weiß ich nicht. Aber ich sage nur, das ist, glaube ich, Teil der ganzen Problematik, weil Korrespondenten hat es viele gegeben.
Ja, es wäre nur eine Station, sondern es
Nein, aber, ja. aber ich sage nur, und ich meine, die Landesdirektion im Burgenland ist halt wirklich sehr, sehr klein. Mhm. Also das muss man jetzt mal ganz, ganz klar sagen. Ja, das ist jetzt nichts gegen das Burgenland. Ich würde das Gleiche über eine Landesdirektion in Vorarlberg sagen. Das sind wirklich so kleine Länder. Also ich bleibe dabei, ich verstehe nicht, warum ein kleines Land wie Österreich 9 Landesdirektionen braucht. Ich verstehe es einfach nicht. Da müsste man Regionen zusammenziehen und dann reichen absolut 3 Direktoren für alle 9 Bundesländern bei einem so kleinen Staat wie Österreich. Das ist einfach so. Ja. Der Rest, ich will überhaupt nicht mehr. Ich glaube auch, dass die Dodo Roščić absolute Erfahrung hat bei dem, was sie macht. Aber das ist nun mal das Leben, wenn du quasi mit der Politik versuchst, irgendwie in irgendwelche Ämter zu kommen, dann verbrennst du halt sehr, sehr rasch. Das muss man ganz klar sagen. Und es kann sein, dass trotzdem der eine oder andere von diesen Namen dann weiter mit dabei ist. Vielleicht ist das erfolgreicher bei denen, die schon Direktoren waren. Das würde dann genau nur den Kreuter betreffen von den 4 genannten. Der könnte dann vielleicht bleiben, weil dann kann man sagen, naja, der war schon beim Weißmann, als die schwarz-grüne Regierung sich auf ein Personalpaket geeinigt hatte. Aber ich sage es noch einmal, es würde eine Klage wahrscheinlicher machen, je mehr Namen, die vorab genannt wurden, ausgedealt tatsächlich in Amt und Würden kommen.
Deine Erwartungen in Richtung Clemens Bick, wenn er dann seinen Amtsantritt hat im kommenden Jänner 2027, beinhalten die auch eine umfassende ORF-Reform, die auch den Stiftungsrat betrifft?
Also grundsätzlich, es gibt ja ab September diese Enquete, ORF-Enquete vom Medienminister, wo ziemlich viele involviert sein werden. Ich glaube, wir können fix davon ausgehen, dass es eine Reform geben wird, sowohl des Stiftungsrates als auch was das ORF-Gesetz angeht. Die Frage ist, was bei dieser Enquete rauskommt. Ich glaube, du wirst den Stiftungsrat verkleinern müssen. Auch da hat der Gerhard Zeiler erst vor kurzem gesagt, natürlich ist der viel zu groß, der Stiftungsrat, das weiß jeder. Ich muss noch einmal auf die Kleinheit des Landes zurückkommen. 35 Stiftungsräte in so einem kleinen Land, wozu? Auch da, du brauchst nicht 9 entsandte Stiftungsräte von Bundesländern und du kannst doch jene, die von der Regierung entsandt werden, radikal runterkürzen und ein Gremium von 8 Leuten machen.
Viele erhoffen sich ja jetzt, dass wenn die Wahl vorbei ist, wenn das Direktorium neu besetzt wird, wenn klar ist, wer was kriegt, dass dann endlich Ruhe einkehrt. Ist das ein Trugschluss? Weil es gibt ja noch ein paar andere, sagen wir mal, mehrere Damoklesschwerter, die über dem ORF hängen.
Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Trugschluss, weil erstens aufgrund des ORF-Gesetzes ist es ja so, dass die Ingrid Thurner, die derzeitige ORF-Chefin, so oder so bis 31. Dezember 2026 im Amt bleibt. Das heißt, das neue Direktorium kann ja erst 2027 starten. Schauen wir mal, was da bis dahin alles passiert, politisch oder sonstiges. Wir wissen es nicht. Wir wissen, Peter Westenthaler Entschuldigung, hat das gestern auch im Duell mit dem Josef Czap bei mir angekündigt. Es wird mehrere Klagen geben. Es wird auch eine Anzeige gegen unbekannte Täter wegen des Verdachts, so Westenthaler, des Postenschachers geben. Das heißt, es bleibt total unruhig, abgesehen davon, dass wir in der größten Medienkrise der Nachkriegszeit sind. Das betrifft natürlich auch abgemilderter, aber doch auch den ORF. Es betrifft den ORF auch, wenn sie Umfragen haben, dass sie, ich weiß nicht, wie viel Vertrauen haben. Das glaube ich schon, dass sie durchaus noch Vertrauen haben, aber sie haben halt auch extrem viel Vertrauen verloren. Man hat ungefähr ein Drittel der Wähler, die man gar nicht mehr wirklich erreichen kann via ORF, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und dann gibt es eben im ORF, und das ist auch nicht zum ersten Mal, immer in Phasen, wo es eine neue Geschäftsführung gibt und wo man sich vielleicht darauf einstellt, dass früher oder später eine neue Regierung kommen könnte, sehr zumindest in Führungsebenen sehr wendige Menschen, die dann diverseste Farben annehmen.
Wir sind auch wendig, wir können nämlich das Thema wechseln, das tun wir jetzt auch. Wir kommen zu einer zumindest für Sebastian Kurz persönlich sehr erfreulichen Nachricht. Er schreibt heute Schlagzeilen. Er ist ganz schön schwer geworden in finanzieller Hinsicht.
Ja, wobei, ich habe mir ja die Firma Dream, wo Sebastian Kurz Anteile hat, in Israel angeschaut, und es ist unbestritten, setzen die auf die richtigen Themen, weil Cyberabwehr, das ist Cyberkriminalität, ist die Kriminalität der Zukunft leider, und du kannst damit ganze Staaten lahmlegen, du kannst, das ist zum Beispiel dem britischen Gesundheitssystem vor ein paar Jahren passiert, lahmlegen, sodass du nicht einmal mehr Notoperationen machen kannst, und genau das macht Dream. Das heißt, dass sie vor allem einen Abwehrschutz für staatliche Entitäten, aber auch für quasi große Unternehmen im öffentlichen Interesse, also da sind Banken, Versicherungen und sonstiges gemeint. Also das sind wirkliche Big Player, und sein Partner dort ist, der hat schon eine Firma sehr, sehr erfolgreich verkauft, aber auch schon in Cyber Security. Also das Thema ist das Richtige, diese Schätzung, dass das Unternehmen jetzt 3 Milliarden Euro wert ist, was heute gesagt wurde, das muss ich dazu sagen, stimmt halt nur in der Theorie. Weil noch ist dieses Unternehmen nicht an die Börse gegangen. Der Börsengang ist für ungefähr in zwei Jahren geplant. Und dann wird man sehen. Aber wie ich vorher mit einem Kollegen geredet habe, gut, wenn es dann am Ende nur 1 Milliarde wert sein sollte, soll nichts Schlimmeres passieren, würde ich mal sagen. Und ich glaube, Sebastian Kurz hat so oder so, wenn das alles so aufgeht, komplett ausgesorgt. Und dann ist die Frage, warum es ihn so schrecklich in die Politik zurückzieht.
Na, vielleicht weiß er dann am Ende des Tages doch Spaß macht.
Du meinst, weil es zu fad ist, um Geld zu verdienen. Das könnte sein.
Ich glaube, Sebastian Kurz hält 15% an diesem Unternehmen.
Das wäre mehr als genug, wenn du 1 Milliarde hast. Rechne das aus.
Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Sebastian Kurz derzeit auch nicht in den USA, sondern aktuell tatsächlich eben in Israel bei seinem Unternehmen in Tel Aviv. Du hast noch immer Kontakt zu ihm. Du warst auch immer schon eine sehr starke Wegbegleiterin von ihm. Hast ihn stark hinter den Kulissen erlebt. Hast es jetzt auch angesprochen.
Also ich bin keine Wegbegleiterin.
In journalistischer Hinsicht, meine ich.
Das muss man dazu sagen.
Also nein, ich meine in journalistischer Hinsicht, du hast deinen gesamten Aufstieg eigentlich miterlebt, dokumentiert auch journalistisch.
Der Integrationsstaatssekretär.
Analysiert, genau. Du hast es gerade selber gesagt, das zieht ihn zurück in die Politik. Wie wahrscheinlich ist denn, dass er tatsächlich wieder kommt? Weil es heißt immer, es braucht ein Momentum, und dieses Momentum scheint sich im Moment nicht zu geben.
Ich sehe kein Momentum, ich sehe auch extrem viel Widerstand innerhalb der ÖVP gegen ihn, muss ich ganz ehrlich sagen, und das zeigt am Ende auch, da kommen wir ein bisschen zum ORF zurück, auch die ORF-Entscheidung, weil der Kandidat von, also jetzt nicht unbedingt von ihm selber vielleicht, aber von seinem Lager für den ORF wäre ja ein anderer gewesen. Also das Lager von Sebastian Kurz wollte eigentlich Clemens Pick verhindern. Und man hat schon gesehen, dass die ÖVP da jetzt ganz andere Schritte setzt. Ich glaube, es gibt ein großes Misstrauen gegenüber Sebastian Kurz innerhalb der ÖVP, weil die machen ihn für ich weiß nicht was verantwortlich. Aber Ich habe immer gesagt, seine Stunde schlägt dann, wenn alles in Schutt und Asche liegt in der ÖVP. Und da ist die ÖVP natürlich auf dem besten Weg dahin, gemeinsam mit der SPÖ. Ich sage es noch einmal, wenn wir uns die Umfragewerte heute anschauen, und das kann man sich dann heute um 21.30 Uhr anschauen, dann wird man sehen, was ich meine. Das ist natürlich wirklich schon ein Debakel für die handelnden Akteure. Die SPÖ hätte ihre Chance gehabt, einen ehemaligen SPÖ-Kanzler an die Spitze zu hieven. Das wollten sie halt nicht, gemeint Christian Kern. Die ÖVP hätte letztes Jahr die Chance gehabt, einen ehemaligen Kanzler an die Spitze zu hieven im Jänner 25, Sebastian Kurz. Das haben sie damals abgelehnt. Ich persönlich glaube nicht, dass der Sebastian Kurz in der ÖVP eine Rückkehr in der Politik plant mittlerweile, aber ich glaube, dass er eine Rückkehr in die Politik plant.
Okay, das heißt, da gibt es natürlich schon vieles, was im Untergrund im Politischen gemunkelt wird, auch an diversen Listen, die möglicherweise im Rahmen der nächsten Wahl dann irgendwie kommen könnten. Da gibt es Stefan Zöchling, da gibt es aber genauso auch Eva Schütz, die vielleicht ein bisschen liebäugelt mit einem Gang in die Politik, beziehungsweise Georg Dornauer, ihr Lebenspartner, der das immer wieder überlegt.
Ich glaube, das sind jetzt Vorsicht. Also der Dornauer ist, glaube ich, für Tirol eine Liste geplant. Das ergibt auch durchaus Sinn. In Tirol ist die SPÖ, glaube ich, ziemlich kaputt, egal wie viele Affären der Dornauer hat, von Waffen bis Sonstiges. Der kommt dort gut an. Der hätte aber jetzt bundesweit keine Chance. Da muss man ehrlich sagen, also Eva Schütz will da, und glaube ich, das weiß ich jetzt nicht. Also das wäre mir neu, dass sie in die Politik zurückkehren will. Sie war ja nach einer Spende ihres Ex-Mannes in einem Kabinett der Türkisen, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie ein politisches Amt anstrebt. Sie wollte ja, oder sie hat sich halt beworben für den ORF, aber ich glaube, das ist wieder was anderes. Ich glaube, ihre beste Freundin, die Elli Köstinger, zieht es auch zurück in die Politik. Und der Stefan Zöchling ist meiner Meinung nach jemand, der so eine neue Liste finanzieren könnte. Aber ich würde die jetzt nicht alle zusammenmischen. Also ich glaube, das sind schon sehr unterschiedliche Charaktere und Typen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Herr Zöchling vielleicht eine Liste von Sebastian Kurz finanziell unterstützt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Eva Schütz und ihr Ex-Mann eine Liste von Sebastian Kurz erneut unterstützen, wie schon 2017. Dass der Dornauer zu einer Liste Kurz geht, ja, man weiß nie, aber das glaube ich nicht.
Aber es könnte auf jeden Fall politische, sagen wir, Newcomer haben, die innerhalb einer nächsten Wahl dann durchaus hier ein bisschen, sagen wir mal, die alten Parteien aufmischen.
Ja, das glaube ich eben nicht.
Glaubst du nicht?
Nein, also ich glaube, dass eine Liste Sebastian Kurz der ÖVP den Todesstoß geben würde. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber jene, die glauben, dass der Sebastian Kurz mit so einer Liste das schaffen könnte, was Emmanuel Macron 2017, also vor fast 10 Jahren, geschafft hat, irrt meiner Meinung nach komplett. Weil dazu ist zu viel passiert. Und ich glaube nicht, dass so eine Liste den Herbert Kickl verhindern könnte, muss man ganz klar sagen. Ich glaube auch, dass der Sebastian Kurz es in Wirklichkeit weiß. Also ich halte ihn nicht für so naiv. Es gab ein ganz kurzes Window of Opportunity, wo vielleicht was möglich gewesen wäre. Und das wäre, wenn Kurz und Kern beide zurückgekehrt wären und da die Aufmerksamkeit stärker auf sich gezogen haben. Das Kurz alleine hat sicher Chancen, mit einer eigenen Liste auf 15-18% zu kommen, also in etwa wahrscheinlich die Werte, die die ÖVP hat, aber sehr viel mehr, glaube ich, nicht.
Okay, also ziemlich düstere Aussichten für die SPÖ, für die ÖVP, nicht hingegen für die FPÖ, die feiert auch am Samstag, genau, ihr 70-Jahr-Jubiläum. Grund zum Feiern hat sie allemal. Mehr über die aktuellen Umfragewerte gibt es heute bei dir im großen Wahlbarometer. Schalten Sie ein. Schalten Sie vielleicht nicht ein, wenn Sie von der österreichischen Bundesregierung sind, da werden Sie sich vielleicht ein bisschen ärgern.
Dann sollten Sie reinschauen, und die Sozialdemokraten sollten vielleicht dem Josef Schaub kurz genauer zuhören.
Isabel Daniel, herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio. Wir geben kurz ab in eine kleine Werbepause und dann geht es auch schon wieder weiter.